So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir singen miteinander das Lied, O Haupt, voll Blut und Wunden, 85. Wir singen den ersten Vers und dann die Verse 4, 5 und 6 vom Lied 85. Wir wollen beten. Du gekreuzigter Heiland Jesus Christus, wir sehen oft unsere Schuld und unsere Versäumnisse nicht. Und wir leugnen so viel, was doch bei uns falsch und verkehrt ist. Da wollen wir dir für deine große Liebe danken, wie du uns nachgehst und uns suchst. Du gibst keinen auf, dir ist keiner zu schlecht. Und du gehst den Weg ans Kreuz, um eine Sühne zu schaffen für die unbewussten Sünden und für die ganz massiven Sünden. Für die heimlichen und verborgenen Dinge und für die, die uns anklagen und die uns dauernd vor Augen stehen. Jetzt mach du uns ganz frei und los von all der belastenden Vergangenheit unseres Lebens. Und heilige du uns, dass wir dir dienen können. Gib uns heute das Verständnis für dein Wort, dass wir das Geheimnis deines Kreuzes recht begreifen können. Und wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns belastet vor dir, was uns anklagt. Du bist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Danke. Amen. Brauchen Sie Gewissheit. Was ist mit den anklagenden Dingen Ihres Lebens? Die Handschrift ist zerrissen. Alle Anklage ist weggetan. Und das andere, was für uns Christen so wichtig ist, wenn ich mich selbst betrachte, wird mir Angst und Weh. Es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Dieses falsche Selbstbewusstsein. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Danke für dieses Lied. Wir lesen aus Lukas 23 die Kreuzigungsgeschichte. Lukas 23, Seite 107. Lukas 23 von Vers 32. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über Jesus auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte Jesus und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jesus Christus starb für mich. Wir singen dieses Lied aus diesem Liedheft in Ihren Reihen, 717. 717 im Liedheft.
Thank you.
ist ein ganz wichtiger Punkt unseres Glaubens, wie wir vor dem heiligen Gott, dem ewigen Richter, bestehen wollen. Und deshalb bitte ich Sie, in Ihrem Gesangbuch aufzuschlagen, in der Seite 1487. Seite, da steht in der Mitte, der Seite unten, 1487, der zweite Glaubensartikel im Katechismus nach Luther und Brenz von der Erlösung. Wir wollen uns erheben und miteinander diesen ganzen zweiten Artikel bekennen, weil es der einzige Trost eines Christen ist, im Leben und im Sterben. Wenn Sie einmal vor Gott stehen, wird es Ihnen nicht nützen, dass Sie sagen, meine Kinder haben mich immer gelobt oder meine Frau war so zufrieden mit mir. Was Sie freispricht, ist nur der Tod Jesu, die Sühne für Ihre Schuld. Wir wollen miteinander sprechen. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Was ist das? Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit und Schuld und Seligkeit, gleich wie er es auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.
Und nun singen wir das Lied vom großen Schmerzensmann, 87, die ersten drei Verse, 87.
Oh, my.
2. Korinther 5. Das ist Seite 216 in Ihren Bibeln. 2. Korinther 5, die Verse 19 bis 21. In diesem Kapitel spricht Paulus vom Sterben, vom Zerbrechen unseres Leibes. Und dann spricht er davon, im Vers 10, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Und dass Gott zu fürchten ist. Aber dann erzählt er von dem großen Wunder der Erlösungstat Jesu am Kreuz und wie das unser Leben total verändert. Wer in Christus ist, ist eine ganz neue Schöpfung, ein ganz umgewandelter Mensch. Und jetzt im Vers 19, Gott war in Christus. Jesus ist nicht nur ein normaler Mensch. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an der Stelle Christi, an Christi statt. Denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was passiert da eigentlich an diesem Karfreitag? Grausames, Scheußliches. Mit welcher Leidenschaft die da Jesus quälen und foltern, wenn sie die Nägel durch die Hände schlagen. Und immer wieder, wenn man es hört, schüttelt man den Kopf, man versteht das nicht. Was ist das denn? Diese fanatisierte Masse, die da gegen Jesus tobt und brüllt, spottet und höhnt. Die anderen stehen dabei und freuen sich, die stiften noch an. So viel Gemeinheit, so viel Böses und ein so maßloses Unrecht, was da geschieht. Da wird der zu Tode gemartert, der doch bloß Liebe war und Menschen in Not geholfen hat. Was ist das für ein Unrecht? Und die einen, die würfeln da unterm Kreuz und die sind nur noch interessiert an diesem Fetzen Stoff und wer den kriegt. Also für viele Menschen heute unter uns ist der Karfreitag ein Mahnmal. Wird sicher auch von vielen Kanzeln so vertreten, dass Leute sagen, wir müssen gegen das Unrecht protestieren. Wir müssen Stellung nehmen gegen die Quälung von unschuldigen Opfern und wir müssen heute die Welt kritisch beobachten, wo sowas geschieht. Wir müssen für die Menschenrechte eintreten. Ein Mahnmal, das stimmt uns traurig. Was für ein Mahnmal? Ein Mahnmal der Unmenschlichkeit? Oder ist ein Mahnmal der Menschlichkeit? So sind Menschen. Oder waren das bloß die damals oder ist das unsere Art, die wir tragen? Wir müssen bloß aufpassen, in der Bibel steht gar nie etwas drin. Und zwar, Sie können sie von vorne bis hinten durchlesen, wo das irgendwo gerechtfertigt wäre, dass wir aus dem Karfreitag ein Mahnmal machen. Oder gar einen Protest gegen irgendein Unrecht. Nirgendwo finden Sie in der Bibel so einen Ton. Keine Anklage. Weder gegen die Römer, noch gegen die Juden, weder gegen die einen, die Schriftgelehrten, noch gegen die Soldaten. Es ist sogar eine Verdrehung der Kreuzesbotschaft, des Berichtes vom Karfreitag. Weil da gar keine Trauer drüber liegt und auch gar keine Betroffenheit in dieser Weise, wie man das heute so gern macht, in diesen politischen Anklagen. sondern wo Christen von diesem Geschehen gesprochen haben, war es für sie eine Ermutigung, eine Freude, eine enorme Zuversicht. Und wir dürfen nicht an dieser Fehldeutung stehen bleiben, auch wenn Sie heute im Radio oder im Fernsehen hören oder irgendwo in der Zeitung lesen, einer tiefsinnigen Betrachtung. Das stimmt mit der Bibel absolut nicht überein. In der Bibel hat das, was da passiert an diesem Karfreitag, eine ganz andere Bedeutung. Das Kreuz ist ein Siegeszeichen. Das Kreuz ist ein Zeichen der enorm großen Liebe Gottes mit uns. Das ist ein Trost in der großen Trauer, in der Hoffnungslosigkeit der Welt. Jetzt muss ich erklären, warum. In diesem ganzen Geschehen handelt Gott. In diesem ganzen Geschehen handelt Gott. Ja, also, wo handelt Gott? Wir sehen doch, was Menschen tun. In diesem ganzen Karfreitagsgeschehen ist das ja eigentlich erschütternd, wenn man das so sieht, was Menschen in ihrer Bosheit, in ihrer Leidenschaft an Schrecklichem tun können. Zu dem sind die fähig. Aber warum haben die es eigentlich gemacht? Warum sind die auf Jesus losgegangen? Was hat Jesus ihnen Böses getan? Wissen Sie warum? Wissen Sie, warum heute Menschen leidenschaftlich hassend reagieren, wenn wir von Jesus reden? Wissen Sie warum? Weil da eine Wunde in unserem Leben angerührt wird. Es war bei den Menschen damals genauso. Und das ist in ihrem Leben nicht anders. Da ist eine Wunde angerührt und da hat Jesus sie getroffen. Warum denn? Weil Jesus Menschen anspricht auf ihre Schuld, auf ihre Versäumnisse vor Gott, auf ihre Sünde. Wie reagieren wir? Ich habe doch mir nichts vorzuwerfen, ich bin doch in Ordnung und ich bin ein rechtschaffener Mensch. Der Hass gegen Jesus hat doch da seine Ursache. Dass sie sagen, weg mit ihm, wir wollen ihn nicht mehr hören. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Was hat er denn Übles getan? Weg mit ihm. Ich möchte meine Freiheit, ich möchte meine Ruhe haben. Sie können sich prüfen selber, wenn Sie anfangen im Neuen Testament lesen, wie die Worte Jesu immer in ihr Gewissen bohren. Das ist eine unangenehme Sache. Schon die Propheten des Alten Testaments haben immer wieder aufgedeckt, wo wir Gott den Gehorsam aufkündigen, wo wir unser Leben nach den eigenen egoistischen und selbstsüchtigen Maßstäben machen. Und darum diese Leidenschaft und diese Rebellion gegen Gott, die sich austobt am Körper Jesu. Vorher, wenn Jesus gepredigt hat, da war es ganz einfach, da konnte man einfach weglaufen und sagen, jetzt machen wir wieder was anderes. Wir wollen ihn nicht mehr länger hören. Aber jetzt am Kreuz wird die Rebellion offenkundig. Und Sie müssen immer wissen, was da erzählt wird. Dass die gleiche Rebellion gegen Gott, die in meinem Herzen drin ist. Es gibt gar keinen Menschen in der Welt, gar niemand, kein Kind, das geboren wird, das nicht diese Rebellion gegen Gott in seinem Herzen trägt. Das so uns in Fleisch und Blut drin, dass wir einfach anfangen und spätestens, wenn wir 14 oder 15 Jahre alt sind, als junge Leute dann sagen, ich möchte jetzt mein Leben selber machen und ich will nichts mehr hören. Jetzt kriegen wir meine Konfirmation wurscht und ich will nichts mehr hören von dem Wort Gottes. Und das kann oft so leidenschaftlich sein, dieses Davonlaufen, dieses Nein sagen zu Jesus. Und was macht Gott? Ich weiß, dass das heute die Hauptfrage ist, die unsere Generation immer wieder stellt, wo ist Gott? Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Oder wo ist Gottes Liebe? Ich weiß nicht, das hört man ja bis zum Überdruss heute. Wo ist Gottes Liebe? In den Katastrophen, in den KZs und in den Vernichtungslagern, in den Kriegen. Wo ist Gottes Liebe? Jetzt gucken Sie mal auf dieses Geschehen am Karfreitag. Wo ist Gott? Gott war in Christus. Auf dem Höhepunkt der Rebellion, der Sünde gegen ihn. Und was tut Gott? Keine Protestversammlung. Keine hohen Worte gegen Menschen. Kein Blitz, der Menschen vernichtet. Sondern dieser sterbende Leichnam Jesu, was spricht er noch in den Todesqualen? Vater, vergib! Du musst doch eine Vergebung schaffen für diese maßlose Schuld des Menschengeschlechtes. Und dann wissen Sie, was die schlimmste Sünde ist. Die schlimmste Sünde ist, sich gegen Gott aufzulehnen, sich die Ohren zuzuhalten, den Ungehorsam gegen Gott so wuchern zu lassen. Und Gott macht auf dem Höhepunkt der Rebellion eine Versöhnungstat draus. Verstehe, wer es will. Verstehe, wer es will. Das ist Kreuz Jesu. Also wenn Sie da nicht hineindringen, sind Sie kein Christ. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, das Zentrum des Evangeliums. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, eine hassende, eine spottende, eine sich gegen Gott auflehnende Welt, so sehr, dass er seinen eigenen Sohn dahingab zu einer Versöhnung für deine Sünden, die dich anklagen. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Ich will genauso sagen, das Wort von der Vergebung. Ist das überhaupt möglich? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich darüber gepredigt habe, ich verstehe es nicht. Ist das wirklich möglich? All die schmutzigen und hundsgemeinen Dinge meines Lebens, über die ich jetzt gar nicht reden kann, die wischt Gott einfach weg und löscht die aus. Die Handschrift ist zerrissen. Die Zahlung ist vollbracht. Geht das überhaupt, dass Jesus das für mich erleiden kann? Gott müsste mich doch in die Hölle verstoßen. Das hätte ich verdient. Und dann macht Gott aus dem Sterben Jesu keine Anklage gegen die Menschheit, keinen Protest, sondern das Wort von der Versöhnung. Kommt her, wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, um Jesu Willen will ich sie euch vergeben. Keine Liebe, die so groß ist, gibt es in der Welt wie die Liebe Gottes, die er am Kreuz im Sterben seines Sohnes erwiesen hat. In dem Augenblick, als die ganze Welt rebelliert. Verstehen Sie, dass da in dieser Rebellenhandlung meine Sünde mitspricht, die Jesus quält und foltert. Und sie gilt gerade den Feinden, gerade den Hassern. Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott handelt in diesem grausamen Geschehen. Gott ist da, mittendrin und handelt. Jetzt steht noch was da. Er hat uns zu Botschaftern dieser Versöhnung eingesetzt. Sie wissen doch, was ein Botschafter ist. Nicht bloß, dass der im schicken Mercedes rumfahren darf, sondern das Schwierige des Botschafters ist, dass es gar nie darauf ankommt, was er selber denkt. Die Botschafter sind ja keine dummen Leute. Aber die müssen genau aufpassen, was ihnen das Auswärtige Amt oder das Außenministerium an Auflagen mitgibt. Der amerikanische Botschafter in Peking, der kann jetzt nicht sagen, jetzt habe ich da meine Ideen und die möchte ich jetzt verwirklichen, sondern er kriegt genau von seiner Regierung die Vorgabe, das ist deine Politik, die du in Peking vertrittst. Und das musst du dort der Regierung deutlich machen. Botschafter, das ist ein mutiger Mann, der muss sich auch nicht anpassen an seine Umgebung, sondern der zieht fröhlich seine Flagge auf und sagt, ich gehöre, das exterritoriales Gebiet, ich gehöre zu den Vereinigten Staaten, auch wenn ich mitten in China lebe, ich vertrete hier die Interessen meines Heimatlandes. Wenn uns Gott zu Botschaftern einsetzt, das Wort finde ich ganz toll, weil es ein modernes Wort ist, das wir verstehen, zu Botschaftern, dann ist das ein unglaubliches Verbrechen, was Christen immer wieder tun, dass sie darüber reden, wie sie die große Tat Gottes am Kreuz umdeuten, modern anpassen oder verständlich machen wollen. Sie meinen, das sei doch ganz nett gemeint. Ein Botschafter hat zu vertreten, was der Auftrag ist. Und wir sind Botschafter. An der Stelle Christi heißt hier, im Auftrag von Christus sind wir da. Zu was hat uns Christus in diese Welt gestellt? Warum leben Sie in einer gottlosen Umgebung? Warum leben Sie in Ihrer Familie oder unter Ihren Arbeitskollegen? Weil Sie ein Botschafter Christi sind. Sie brauchen sich nicht genieren. Sie dürfen fröhlich Ihre Flagge aufziehen und sagen, ich gehöre
zu Christus. Da brauche ich mich nicht dran schämen, auch wenn ich in einer feindlichen Umgebung lebe. Aber Christus mahnt durch uns. Jetzt muss ich Ihnen gestehen, dass ich bei der Predigtvorbereitung darunter gelitten habe, wie oft ich an Ihnen schuldig geworden bin. Ich habe das nie getan. Ich habe das nie fertiggebracht, wenn ich Menschen besucht habe, Ihnen zu sagen, das Wichtigste meines Kommens ist, bringen Sie Ihr Leben mit Gott in Ordnung, bevor Sie im Gericht sind. Das wäre meine Aufgabe gewesen. Stattdessen haben wir vielleicht gesagt, Gott hat dich lieb. Und wir haben das versäumt, dass wir auch zur Versöhnung auffordern müssen. Lass dich mit Gott versöhnen. Aber jetzt kann ich es ja nachholen, wenigstens was Sie betrifft. Ich will Sie einfach fragen, haben Sie Ihr Leben ganz mit Gott in Ordnung gebracht? Oder haben Sie ganze Stücke, ist Ihr Eheleben mit Gott versöhnt? Sind Ihre Berufssachen, sind Ihre Gelddinge mit Gott versöhnt? Sind die unter dem Ja Gottes mit Gott geordnet, sodass Sie sagen, Gott kann alles visitieren, ist alles klar, bis ins Letzte hinein? Wir haben gerade das Lied gesungen vom Adam Tebesius, der viel Schweres auch miterlebt, im Tod seiner Kinder, seiner Frau, schwer gichtkrank. Aber was mich an dem Mann immer beeindruckt, ist, er hat jeden Abend gesagt, ich gehe nicht zu Bett, bevor ich alles, was heute auch an diesem Tag nicht recht war, mit Gott in Ordnung gebracht habe. Das heißt ja in einem Abendlied so schön, ein versöhnt Gewissen sei mein Ruhekissen, drum vergib die Schuld. Jetzt wollen wir es heute am Karfreitag verstehen, dass es darum geht, ich möchte mein Leben mit Gott in Ordnung bringen, weil doch das Wichtigste ist, dafür ist Jesus gestorben. Und was geschieht denn da in diesem Versöhnungshandeln Gottes? Der macht Gottlose gerecht, Leute, die gegen Gott gehandelt haben, die sich versündigt haben an all den Ordnungen Gottes, aber sie werden gerecht und versöhnt, da wo ich die Vergebung Jesu in Anspruch nehme, jetzt und hier, und ich bin versöhnt. Was ist das dann? Ich bin ein Eigentum Gottes, ich bin angenommen, ich weiß, Gott hat mich lieb. Jetzt gelten all die herrlichen Trostworte, die Segensworte. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das ist eine unglaubliche Vollmacht, die Christen haben, anderen Sünden zu vergeben. Haben Sie das schon einmal wahrgenommen? Jeder Mensch hat seine Spinnereien. Ich habe meine Spinnereien, wenn ich mit Ihnen das Abendmahl feiere. Ich will da nie sagen, dass ich das Ihnen nun zuspreche mit der Vergebung als berufener Diener der Kirche Christi, so heißt dort. Weil sonst könnte einer meinen, nur die Kirche kann Sünden vergeben. Das stimmt ja nicht. Wer darf denn Sünden vergeben? Jesus hat seine Jünger, die ihm nachfolgen, ermächtigt, anderen Sünden zu vergeben. Nicht bloß der Petrus hat die Schlüssel zum Himmelreich. Das ist ein Missverständnis. Sie kennen es doch von den Bildern immer. Der Petrus mit dem Himmelsschlüssel. Sie haben den Himmelsschlüssel für viele ihrer Freunde und Bekannten. So was Herrliches in meinem Amtszimmer sind manche niedergekniet. Und ich durfte ihnen die Hände auflegen und sagen, vergeben in Jesu Namen. Und wird nie mehr vorgeholt. Das dürfen Sie doch genauso machen in Ihrer Wohnstube. Wenn einer kommt und sagt, mich beschäftigt das, mich treibt das um, ich werde damit nicht mehr fertig in meinem Leben. Sie sind in dieses Amt eingesetzt als Botschafter der Gnade Gottes. Es ist heute tragisch, dass man in vielen christlichen Kirchen gar nicht mehr weiß, dass das der höchste Dienst der Versöhnung ist. Wenn man von Versöhnung redet, denke ich immer was, die Kirche hat einen Auftrag, in den politischen Spannungen zu versöhnen. Dabei sind da die Kirchen genauso hilflos. Sie wissen doch, dass in den Kirchengemeinden genauso Zank geben kann und Spannungen. Und wie will man da versöhnen? Da sind wir auch nicht besser als andere Leute. Sondern wir haben das Amt, mit Gott zu versöhnen, Menschen aus der Gottesferne zu Gott zurückzubringen. Und da geschieht eine enorme Wende im Leben. Dieses Amt müssen wir wahrnehmen. Und das ist so wichtig. Aber da sagt man bei so vielen Verkündigern heute, ja, aber der moderne Mensch, ich weiß gar nicht, wer der moderne Mensch überhaupt ist, ich habe ihn noch nie getroffen in dieser Form, wie er immer erzählt wird, dieser moderne Mensch, der wollte gar nichts wissen
von seiner Sünde und seiner Schuld. Ja, das hat der Mensch noch nie wissen wollen. Seit Adam hat er gesagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen und da will ich selber damit fertig werden und trotzt und sagt, ich bin mal recht und das sind die Verhältnisse gewesen und so weiter. Hier in Stuttgart lebte der Psychologe Dr. Dr. Affemann, der uns immer darauf hingewiesen hat und hat gesagt, im Unterbewusstsein eines jeden Menschen ist der Schrei so groß nach der Vergebung und das Wissen, dass von irgendwoher eine Sühne kommen muss, ist die Ursache so unzähliger seelischer Erkrankungen, nicht aller, aber unzähliger. Weil ich mir selber keine Sühne schaffen kann. Und das Evangelium ist die befreiende Botschaft. Und wo wir den Menschen das vorenthalten, über alles andere vom Christentum reden, statt über das, was wir als Botschafterauftrag haben, das Wichtigste. Wir müssen von dem Ernst reden, dass es ein Gericht Gottes gibt. Und dann, dass in Jesus eine Sühne geschaffen ist und dass jetzt der Befreiung empfängt, der an Jesus glaubt. Wenn Sie wissen wollen, wie sind in der Welt Menschen je zu Christen geworden? Ist ja interessant, gerade bewegt uns das ja heute, weil bei uns so viel Unglauben ist. Wie kann man Leute zu Christen machen? Wie macht man das überhaupt? Das ist das Problem. Sie können alle Missionsbücher durchlesen, die Sie wollen. Noch nie ist ein Mensch Christ geworden, weil man ihm von der Sittlichkeit erzählt hat. Und gesagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so. Da lachen einen die Leute bloß aus und sagen, mach's doch selber, du bringst ja nicht fertig. Wie sind Menschen zu Christen geworden? Immer nur, indem sie die Passionsgeschichte begriffen haben. Jesus starb für mich. Lesen Sie Geschichten von alten Herrenhutern oder in Afrika, im Kongo, wo Gemeinde Jesu entstanden ist. Und das ist meine Sorge, ist das bei uns in Europa, in Deutschland noch so? Deshalb gibt es so viel Unglauben. Wenn wir evangelisieren oder anderen Menschen das Evangelium nahebringen wollen, wir dürfen alles machen, wir dürfen moderne Musik machen, was wir wollen. Aber der Punkt wird sein, erzählen wir Menschen das, was wir selber im Kreuz Jesu gefunden haben. Da ist die Liebe Gottes greifbar. Da werden Menschen mit Gott versöhnt. Nirgendwo sonst. Nirgendwo sonst. Und die Kirche, die hat kein Recht, Sünden zu vergeben. Das ist nicht eine Organisationsfrage. Sondern Jesus vergibt Sünden. Und jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Botschafter der Versöhnung. Und so sendet uns Jesus in die Welt hinein. Nur das ist die Botschaft, die heute Menschen bekehrt. Wir sind Botschafter an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich will das aus diesem Karfreitag wieder ganz neu mitnehmen für meinen Dienst, dass ich Menschen auffordere und sage, bring doch dein Leben in Ordnung. Guck doch, verschieb's doch nicht bis auf deine Todesstunde. Du weißt, ob du noch Zeit hast. Bring doch dein Leben heute mit Gott in Ordnung und freu dich, wenn alles vergeben ist. Noch ein letztes, da geschieht eine ganz große Veränderung. Da geschieht eine ganz große Veränderung. Heute sind wir immer so süchtig nach Taten. Was kommt denn da raus? Da kommt enorm viel raus. Da heißt es am Schluss, damit wir in Jesus die Gerechtigkeit würden, gerechte Leute werden. Wenn ein Mensch einmal herausgelöst ist von seiner alten bösen Art, wissen Sie bei sich selber, was das für eine Befreiung ist. So war es zu allen Zeiten, wenn Menschen sich bekehrt haben. Und das ist ganz toll, dass aus einem Saulus ein Paulus wird, dass da Leute total verändert werden. Leute, die voller Hass und Bitterkeit waren, können voller Liebe werden, weil plötzlich Christus in seiner Gerechtigkeit in uns wirken kann. Und davon redet das Kreuz, ein Hoffnungszeichen für die Welt. Eine Ermutigung, keiner ist zu schlecht, keiner ist zu tief gefallen, keiner ist so weit weg, als dass sie nicht Jesus jetzt ganz verändern und erneuern könnte. Einer von ihnen hat mir von seinen Schwagersleuten, von dem Missionar Werner Janke aus Indonesien, einen Freundesbrief in den Briefkasten geschmissen. Ich lese das immer gerne. Und da erzählt er, er ist in Bandung in Indonesien. Habe ich gestern Abend zufällig in die Finger bekommen. Da sind doch so viele radikale Moslems gewesen, die da 100, heißt dort in Tassig, in dem Ort Tassig allein,
haben sie über 100 chinesische Geschäfte niedergebrannt und mehrere Kirchen zerstört. Und da ist gelungen, die Anführerin dieser Gruppe von 2000 radikalen Moslems gefangen zu nehmen und wurde vor Gericht gestellt. Und da mussten die Christen aussagen, ja, war das wirklich die Frau und so weiter. Und einer um der andere hat im Zeugenstand dort gesagt, wir wollen nicht, dass diese Frau bestraft wird. Wir haben sie im Gefängnis besucht. Wir wollen nur, dass sie die Liebe Jesu erfährt. Das ist Botschafter der Versöhnung. Wenn Sie das fertigbringen, weil die Liebe Jesu Sie treibt, dass wir die Gerechtigkeit werden, das neue Leben darstellen können, das Jesus bei uns will, das ist wunderbar und enorm. Ludwig Hofacker schrieb einmal an einen Freund von den vielen, die zu seinen Predigten kommen, und dann sagt er, ich predige, was ich selbst brauche, Buße und Vergebung der Sünden. Ich predige nur Jesus, den Gekreuzigten, das zieht, das zieht. Ist heute nicht anders. Und es ist wie am ersten Schöpfungstag, dass Gott nochmal in Ihrem Leben heute was ganz, ganz Neues beginnen will. Er will das Alte wegnehmen. Er will das bei Ihnen wahrmachen, ist jemand in Christus, das ist eine ganz neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ist alles neu geworden. Er will Sie zu seinem Freund machen und er will in Ihrem Leben machtvoll wirken. Amen. Und dann singen wir, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, 545. Wir wollen beten. Danke, Herr, für dein Leiden und dein Sterben, aber am meisten für deine Liebe. Du hast uns nie aufgegeben bis heute. Und du suchst uns mit diesem großen, unbegreiflichen Erbarmen. Du möchtest unser Leben erneuern, verändern, dir gleich machen. Ach Herr, verzeih uns, wo wir dich oft
geschlagen haben, weggestoßen haben, dein Vergebungswort nicht hören wollten. Verzeih unseren Stolz, unsere Überheblichkeit, auch alle Heuchelei. Du weißt, wie es in uns aussieht. Wir brauchen dein Vergebungswort. Ohne dich können wir nichts tun. Und da wollen wir dich beim Wort nehmen und dir danken, dass du für uns gestorben bist und dass du alles neu machst, wo wir dich jetzt in unser Leben aufnehmen. Wir bitten dich auch für die Aufgaben, in denen wir stehen und wo wir dienen müssen, dass deine Kraft und dein Leben uns erfüllt. Erwecke du auch unser Land und unsere Kirche noch einmal, dass wir dein Versöhnungswort richtig verstehen und auch weitergeben können, dass doch viele Menschen das noch hören. Und es ist uns eine Last, wenn wir an viele Freunde denken. Verzeih uns, Herr, wenn wir es nicht richtig weitergegeben haben. Lass es doch nicht geschehen, dass wegen unserer Versäumnisse andere verloren gehen. Hilf doch, dass jetzt unser Wort ins Gewissen dringt und Menschen deine Liebe und deine Versöhnung erkennen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie bitte noch einen Moment stehen. Ich möchte Sie nur noch daran erinnern, morgen Abend haben wir dieses schöne Trompeten-Orgelkonzert und am Ostersonntag haben wir zwei Gottesdienste. Den ersten Gottesdienst, 9.30 Uhr, haben wir parallel auch den Kindergottesdienst. Wir haben ja sonst in den Schulferien keine zweiten Gottesdienste, aber am Ostersonntag haben wir wie heute auch einen zweiten Gottesdienst, nicht aber am Ostermontag. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für die Aktion Hoffnung für Osteuropa bestimmt. Und nun will dieser liebende Heiland mit Ihnen gehen. Und sie segnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Yeah.